Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde an den Telefonen, ich grüße euch wieder recht herzlich zu unserer heutigen Bibelstunde. Wir halten diese Bibelstunde ja besonders auch für die, die nicht direkt zur Bibelstunde nach Meckenheim kommen können, sei es aus Gesundheitsgründen, sei es, weil sie mittwochs, wenn wir Bibelstunde haben, selbst in ihrer Gemeinde eine Bibelstunde haben, ganz gleich, ihr seid am Telefon immer auch recht herzlich willkommen. Für die, die vielleicht das erste Mal hören, die Bibelstunde, die immer donnerstags aufs Telefon kommt, ist die gleiche vom Text und von den Gedanken wie die Bibelstunde, die in meiner Gemeinde, der Evangelischen Gemeinschaft Meckenheim, mittwochs 19 Uhr in unserem Gemeindehaus in Meckenheim in der Sandgasse 31 gehalten wird. Ich gehe davon aus, dass der Segen, den wir dort haben, auch für die hilfreich sein kann, die es nur übers Telefon empfangen können. Deswegen machen wir uns auch gern diese Arbeit, um das Evangelium auch über solche Möglichkeiten wie Telefon weiterzugeben. Die Corona-Krise, die hat viele schlechte Dinge auch für die Gemeinde mit sich gebracht. Aber sie hat auch einige Dinge möglich gemacht, an die wir vorher gar nicht gedacht haben. Zum Beispiel eben solche Verbreitung des Evangeliums über Telefon, über Internet und so weiter. Nun, ich gehe davon aus, der Herr wird euch segnen. In den Gemeinden darf weitgehend noch nicht gesungen werden. Es ist traurig, dass der Staat sich so weit einmischen kann in die Gestaltung der Gottesdienste. Und manchmal habe ich ein unwohles Gefühl, wie viel lässt man noch zu? Aber das ist jetzt eine andere Sache. Am Telefon darf man auf jeden Fall singen. Wir benutzen Lieder aus dem geistlichen Liederschatz, dem Liederbuch, welches in den Brüdergemeinden üblich ist, und aus dem Gemeinschaftsliederbuch, dem Buch, aus dem die einheimischen landeskirchlichen Gemeinschaften und auch die Stadtmission normalerweise singen. Es sind leider nicht in jedem Buch alle diese Lieder da. Deswegen ist es manchmal schwierig, die entsprechenden Lieder zu finden, die man weitergeben kann. Aber es hat sich immer noch so ergeben, dass wir Lieder gefunden haben, die auch zu den Aussagen des jeweiligen Bibeltextes passen. Nun, lasst uns gemeinsam beginnen, im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns jetzt als erstes Lied gemeinsam singen. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 521 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 442.
Ich
Lasst uns jetzt gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir in deinem Namen, im Namen deines Vaters und deines Geistes, jetzt uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Hilf doch, dass du immer der Mittelpunkt unseres Strebens und unseres geistlichen Weges bist. Hilf, dass wir dich nie aus dem Auge verlieren. Du kennst jeden von uns. Du weißt, wer vielleicht im Augenblick mit Problemen oder mit Sorgen beladen ist. Sei gerade dieser Schwester oder auch diesem Bruder nahe. Du kannst trösten durch die Lieder, durchs Gebet, durch dein Wort. Du kannst unsere Herzen berühren, denn du weißt ja, was wir brauchen. Herr, wir bitten dich, komm jetzt zu uns und segne uns. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam singen das Lied Stern, auf den ich schaue. In diesem Lied steht wirklich Jesus im Mittelpunkt. Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 367 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 551. Ja, liebe Geschwister, das Lied ist ein so großes Bekenntnis. Worum geht es in unserem Leben? Worum geht es in der Ewigkeit? Worum geht es in unserem Glauben? Geht es um uns Menschen? Geht es um irdische Ziele? Oder geht es um Jesus? Wer wirklich im Glauben steht, der hat Jesus lieb. So wie es Petrus mal bekannt hat. Dass er hat Jesus lieb. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass du in dieser Liebe zu Jesus stehst und dass er dein Wichtigstes sein möchte. Nun, wir haben uns ja schon in einigen Bibelstunden mit dem Galaterbrief beschäftigt. Jeden von euch, der dabei war, ist sicherlich klar, es geht hier um die Frage, ob Jesus wirklich alles ist,
ob das Evangelium von ihm alles ist oder ob man noch etwas Zusätzliches braucht, um einst bei Gott anzukommen. Viele sind ja der Überzeugung, gute Werke. Viele sind der Überzeugung, ein großer Einsatz in der Gemeinde, in der man steht, oder für die Kirche, oder vielleicht sogar Geld opfern. Das bringt Gott näher. Aber es ist nicht so. Wir wollen dem folgen, was die Christen immer geglaubt haben. Unser Glaube, so heißt es in der Apostelgeschichte, steht auf der Lehre der Apostel. Das sind einmal die Apostel, die in Jerusalem waren. Johannes, Petrus und Jakobus und alle die, die dort ihren Dienst wahrnahmen. Aber dann ist auch der große Heidenapostel dazu gekommen, Paulus. Von ihnen niedergeschrieben ist das Evangelium in einer Weise, die so eindeutig ist, dass man dadurch erkennt, wer Jesus ist, wie man auf dem Weg zum Himmel kommt und wie man auf diesem Weg bleibt. Ich habe es immer so gehalten, dass ich am Anfang den Bibeltext in einer moderneren Variation gelesen habe. Einfach, weil man diese neuere Sprache etwas leichter versteht. Ich unterbreche dann die Lesung jedes Mal ein bisschen und erkläre zwischendurch das eine oder andere. Und danach gehen wir noch einmal so geschlossen durch den Text, um die Hauptgedanken wahrzunehmen. Bibelstunde ist ja keine Predigt wie die Sonntagspredigt, sondern Bibelstunde ist Forschen im Wort und wir wollen es so gut wir es können, auch übers Telefon so tun und wahrnehmen. Kapitel 2 aus dem Galaterbrief. Vorher der Zusammenhang. Paulus hat erkennen müssen, dass dort bei den galatischen Christen Irrlehren aufgetaucht sind. Die Galater lebten in dem Gebiet der heutigen Türkei. Damals zählte das alles zu Griechenland. Sie waren aber ursprünglich nicht aus dieser Region, sondern es gab ein Gebiet, da wohnten die Gallier. Die Gallier, wer sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß, sie lebten in Frankreich. Ungefähr 350 vor Christus wurden einige wichtige Leute von ihnen aufmerksam, dass man außerhalb dieser Region, eben dort, wo die heutige Türkei liegt, auch gut leben könnte. Es gab immer so Auswanderungswellen im Laufe der Geschichte. Und so sind gewisse Teile der Galater ausgewandert und haben sich um das heutige Ankara herum angesiedelt und sie lebten dort schon seit Jahrhunderten. Auf seiner ersten Missionsreise bereits kam der Apostel Paulus in diese Region, verkündigte das Evangelium und einige Galater fanden zum Glauben. Auch später kam er wieder in diese Region und es fanden welche zum Glauben. Aber kaum sind Gemeinden entstanden, kamen so neunmal weise Leute und meinten, hier nacharbeiten zu müssen. Sie meinten, das, was Paulus verkündigt hat, das wäre viel zu wenig. Sie müssten jetzt erst einmal das Richtige den Leuten bringen. Und was brachten sie? Sie brachten das Gesetz der Juden. Sie redeten den Leuten ein, sie müssten die jüdischen Gesetze wiederhalten. Sie müssten sozusagen erst einmal Juden werden, um dann richtige Christen werden zu können. Paulus hat sehr deutlich gesagt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt, außer das, was ihr gehört habt, der sei verflucht. Das heißt, in seinem Leben soll er schon ein Stück die Probleme haben, die man hat, wenn man nicht nahe bei Gott ist. Und in der Ewigkeit wird er für immer von Gott getrennt sein. Und dann geht der Apostel Paulus weiter und erklärt, wie er an das Evangelium gekommen ist. Wie sein Weg gewesen ist. Einst ein Verfolger der Gemeinde, dann in Damaskus erlebt, dass Jesus wirklich da ist. Umgekehrt zu Jesus. Und dann schildert er die ersten Jahre seines Glaubens, hat eine Zeit lang dort in Damaskus gewirkt, dann musste er fliehen, weil sofort Feindschaft gegen das Evangelium auftauchte. Er zog dann nach Arabien. Arabien kann man wirklich mit Saudi-Arabien so ein bisschen gleichsetzen. Es war ein Wüstengebiet. Und dort in der Stille forschte er über dem Willen Gottes nach. Der lebendige Gott hat ihm viel offenbart. Paulus legt viel Wert drauf. Ich habe es nicht gelernt von den alten Aposteln. Die kannte ich überhaupt noch nicht. Sondern ich habe es durch Offenbarung bekommen. Und die Offenbarungen waren etwas Großes. Gleichzeitig war der Apostel Paulus aber auch nicht der Gesündeste. Und er musste das dann mal sagen, damit ich mich der hohen Offenbarungen nicht überhebe, hat Gott mir einen Pfahl ins Fleisch gegeben. Probleme, Krankheit. Wir wissen nicht genau, was es im Einzelnen war, aber es war so furchtbar, dass er sich vorstellen konnte, es ist wie wenn so ein Dämon, ein Engel des Teufels mich quält. Er hatte hohe Offenbarungen, sollte aber auf dem Teppich bleiben. Deswegen hat Gott das so zugelassen. Und er schildert dann, dass er eben nicht nach Jerusalem gegangen ist, sondern in der Stille in Arabien war und erst 3 Jahre, nachdem er gläubig war, nach Jerusalem kam, um dort Petrus kennenzulernen. Und er war 14 Tage in Jerusalem und dann reiste er weiter in seine alte Heimat. Und von dieser Region her wurde er dann gemeinsam mit Barnabas ausgesendet in den Missionsdienst. In den Gemeinden von Judäa war er unbekannt vom Angesicht, aber die Leute selbst wussten, der uns einst verfolgt hat, verkündigt jetzt das Evangelium und das machte sie glücklich und darüber priesen sie Gott. Nun setze ich hier ein, im Kapitel 2, es war bald nach der Gründung der Gemeinden bereits solche Prediger aufgetaucht, die meinten, die Menschen müssten noch die jüdischen Gesetze halten, wenn sie wirklich Christen sein wollen. Sie sagten sozusagen, erst einmal gewonnene Heiden, zum Glauben gekommene Heiden, müssen erst einmal Juden werden und wenn sie dann Juden sind, dann können sie Jesus annehmen. Das bedeutet, sie müssten einen Weg von schweren Lasten auf sich nehmen. Aber das wollten sie nicht. Paulus wusste, es gibt einige ehemalige Juden, ehemalige Pharisäer, die haben solche Ideen. Und deswegen ist er dann nach Jerusalem gegangen, um mit Petrus und Jakobus, den Leiter der dortigen Gemeinde, und den anderen Aposteln zu sprechen, damit ihnen klar ist, was ist die Grundlage des Evangeliums für die Juden und des Evangeliums für die Heiden. Nun, ich setze jetzt ein in Kapitel 2 und lese von 1 bis 10. Dann, 14 Jahre später, hier unterbreche ich das erste Mal, es ist nicht ganz klar, was mit den 14 Jahren gemeint ist. 14 Jahre später, 14 Jahre nachdem er das erste Mal in Jerusalem war oder 14 Jahre nach seiner Bekehrung. Wahrscheinlich bezieht sich's auf seine Bekehrung. Aber das ist nicht ganz so wesentlich. Wichtig ist, dass es die Stunde Gottes war, zu der Paulus nach Jerusalem gekommen ist. Gott hat ihn offenbart, jetzt musst du dorthin gehen. In der Bibel gibt es 2 Worte für Zeit. Da ist einmal das Wort Chronos, Bibel ist ja griechisch geschrieben. In dem Wort Chronometer, das war früher die Bezeichnung für Uhr, steckt das drin. Mit Chronos ist die normale vergehende Zeit gemeint. Aber dann gibt es ein Wort, das bedeutet so viel wie der göttliche Heilszeitpunkt, Kairos. Als die Apostel in Jerusalem mit Paulus zusammenkamen, war der göttliche Heilszeitpunkt, dass sie gemeinsam über diese Grundlagen des Glaubens reden konnten und dann Festlegungen treffen konnten. Dann, 14 Jahre später, ging ich wieder nach Jerusalem hinauf. Diesmal war Barnabas dabei, und ich nahm auch Titus mit. Titus, ich komme später nochmal drauf, war ein junger Mann, der durch den Dienst des Paulus gläubig geworden ist und jetzt schon mit dem Missionsdienst stand. Er hatte einen griechischen Vater, also einen Heiden zum Vater. Er war nie beim Judentum gewesen und ist deshalb auch nicht beschnitten gewesen. Das spielt in diesem Zusammenhang eine große Rolle. Für Paulus war er, weil er Jesus hatte, ein normaler Mitarbeiter. Wie sieht's bei dir aus? Achtest du andere, die vielleicht äußerlich ein bisschen anders sind, die eine andere Biografie haben als du, als deinen Bruder, als deine Schwester? Ich habe es erlebt in der Gemeinde und in manchen Gemeinden Ähnliches, dass da welche dazukamen, die für die anderen einen Lebenswandel geführt hatten früher, der für sie unverständlich war, und sie rückten dann ein Stück von ihnen ab. Bei Paulus und Barnabas galt das nicht. Der Grund für meine Reise war, dass Gott mir in einer Offenbarung eine entsprechende Weisung gegeben hatte. Ich legte der Gemeinde von Jerusalem das Evangelium vor, das ich unter den nichtchristlichen Völkern verkündigte. Genau gesagt, ich legte es den maßgeblichen Leuten vor. Nur sie nahmen an der Besprechung teil. Was sagt er hiermit? Als ich nach Jerusalem kam, war mir wichtig, den Leuten zu sagen, was die Schwerpunkte meiner Verkündigung sind. Und die Schwerpunkte seiner Verkündigung war das Evangelium, das selig macht, ohne des Gesetzes Werke. Keine menschliche Anstrengung ist nötig, um zu Gott zu kommen, nur Jesus. So halte ich dafür, sagt er einmal, dass der Mensch selig werde, allein aus Gnade, ohne irgendwelche Gesetzeswerke. Diese Grundlage seiner Verkündigung wurde er in Jerusalem weitergeben. Es gab wahrscheinlich böse Gerüchte über das, was er predigte, und er wollte jetzt der Gemeinde von Jerusalem, die so als Hauptgemeinde galt, klar machen, was er unter den Heiden predigte. Und dann wird hier aber eingeschränkt, nicht die ganze Gemeinde war vor Ort dabei, sondern die wichtigsten Leute. Es gibt in jeder Gemeinde auch Schwache. Und Schwache können das manchmal nicht so vertragen, dass man nicht gleich ganz einig ist über jede Glaubensfrage. Und Paulus wollte solche schwachen Menschen nicht belasten und auch die anderen wollten das nicht. Und so traf sich Paulus mit den führenden Leuten der Gemeinde, um diese Grundlagen des Glaubens zu besprechen. Denn ich wollte sicherstellen, dass die Arbeit, die ich getan hatte und noch tun würde, nicht vergeblich war. Er hatte Sorgen, dass es zu solchen Streit kommen könnte, dass seine Gemeinden zerbrechen, dass sie wie eine Sekte neben der anderen Sekte stehen. Und das wollte er auf keinen Fall. Aus diesem Grund nicht vergeblich arbeiten. Jetzt muss er mit der Leitung klären, was seine Botschaft wert ist und ob sie alle gemeinsam hinter diesem Evangelium stehen. Und auch in der Form, wie es Paulus weitergibt. Vers 3. Doch meine Sorge war unbegründet. Man versuchte nicht einmal meinen Begleiter Titus, der ja ein Grieche ist, zur Beschneidung zu zwingen. Er ging voll Sorgen dorthin und dachte, ob vielleicht der Petrus auch so ein Gesetzesmann ist. Ob Titus Probleme haben könnte, zum Beispiel. Titus war nicht.
Liebe Geschwister, ich bin gerade unterbrochen worden und möchte jetzt hier weitermachen. Das Telefon klingelt immer wieder mal und es sind manchmal wichtige Dinge. Einige Bibelstunden habe ich 4-mal aufgesprochen, bis es halbwege geklappt hat. Nun, ich mache an der Stelle jetzt aber weiter. Ansonsten täte mir das jetzt sehr leid. Von Vers 4 setze ich wieder ein. Allerdings mussten wir uns, Paulus, Barnabas und Titus, mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionierten wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Hier zeigt Paulus ganz klar, wie er diese falschen Brüder einschätzt. Sie haben etwas mitbekommen, dass die Geschwister den Weg frei vom Gesetz gehen konnten und wollten und mussten. Und jetzt hat Paulus gesagt, wir mussten uns mit denen auseinandersetzen.
Es gab keine Auseinandersetzungen mit Petrus und Johannes und diesen Leuten, aber mit einigen Eindringlingen, die letztlich wie Spione die Gemeinde unterliefen. Ihr Ziel war, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihnen ihren Forderungen nicht gebeugt, denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. Hier macht Paulus etwas klar. Mit dem Evangelium habt ihr die Wahrheit bekommen. Uns sind damals schon solche Irrlehrer, wie ihr jetzt erlebt habt, über den Weg gelaufen. Und wir haben keinen Millimeter nachgegeben. Es gibt nur ein Evangelium, das hatte Paulus schon gesagt. Und wer jetzt ein anderes Evangelium predigt, das ist kein Evangelium. Und selbst wenn es ein Engel wäre, der soll verflucht sein. Zurück zu denen, die als die maßgeblichen Leute der Gemeinde galten. Es spielt für mich zwar keine Rolle, wie angesehen sie damals waren. Gott achtet nicht auf Rang und Namen. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Paulus sagt, es war ein so wichtiges Gespräch. Ich musste mit den führenden Leuten sprechen. Und ich habe das auch dort gemacht. Sie sind auch nicht mehr als wir. Aber sie haben eine bestimmte Verantwortung. Trotzdem kam alles auf ihre Entscheidung an. Und die sah so aus, dass sie mir keinerlei Auflagen machten. Im Gegenteil. Es war ihnen klar geworden, dass mir die Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind. Genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Ich möchte ganz kurz wieder einen Einschub machen. Hier steht, ich habe das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind. Petrus hatte vor allen Dingen die Aufgabe, denen das Evangelium zu bringen, die beschnitten sind. Was heißt das? Als Gott Abraham erwählt hatte, wollte Gott, dass Abraham sich von der Welt unterscheidet. Seine Nachkommenschaft sollte sich von der Welt unterscheiden. Und so bekamen sie ein Gesetz. Jeder Mann, der zu diesem Volk gehört, muss beschnitten sein. Das wurde dann normalerweise so gemacht. Wenn ein jüdisches Kind zur Welt kam, am achten Tag, wurde die Vorhaut von seinem Glied entfernt. Das ist die Beschneidung. Und somit war er gezeichnet als einer, der zu Gottes Volk gehörte. Diese Anweisung war eine wichtige Anweisung. Gott wollte, dass Israel sich von der Welt unterscheidet. Und deswegen hat er das so festgesetzt. Er hat es sogar gesagt, wer nicht beschnitten ist, soll ausgerottet sein von meinem Volk. Das heißt, er darf da nicht dazugehören. Jetzt kamen aber diese Gesetzeslehrer in die neuen Gemeinden, wo Leute gläubig geworden waren, die nicht beschnitten waren, weil sie ja Heiden waren. Und sie sagten jetzt, als Grundlage eures Glaubens muss jetzt dazukommen, ihr müsst alle beschnitten werden. Ihr müsst also erst einmal Juden werden, um danach Christen werden zu können. Das heißt praktisch, ihr müsst etwas tun zur Rettung und nicht einfach nur die Gnade Gottes dankbar annehmen. Und Paulus sagt, diesen Leuten hatte ich hart widerstanden. Und jetzt sagt er hier, Paulus wurde von den führenden Leuten in Jerusalem gesagt, du hast dein Evangelium, so wie du sagst, so weiterzugeben, denn deine Aufgabe ist, Prediger unter den Nichtbeschnittenen zu sein, unter denen, die aus einer anderen Kultur kommen, unter denen, deren Vorfahren nicht gläubig waren. Unter denen hast du eine Aufgabe. Lieber Petrus, lieber Paulus, geh diesen Dienst nach. Unser Petrus und wir gehen unseren Dienst unter dem Beschnittenen nach. Und du geh deinen Dienst unter Unbeschnittenen nach. Und mach jetzt nicht die Beschneidung zu einer großen Aktion, die sein muss, sondern verkündige das Evangelium. Denn derselbe Gott, der durch Petrus gewirkt und ihn als Apostel für die Beschnittenen bestätigt hat, hat auch durch mich gewirkt, durch mich, den Paulus, und hat mich als Apostel für die Nichtjuden bestätigt. Jakobus, Petrus und Johannes hatten also erkannt, welcher Auftrag Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Deshalb reichten sie, die als die Säulen der Gemeinde galten, mir selbst und Barnabas die rechte Hand zum Zeichen der Gemeinschaft und zur Besiegelung folgender Übereinkunft. Also, nachdem das Gespräch zu Ende war, wollten die führenden Judenchristen zeigen, wir gehören zusammen. Und als Zeichen dafür reichten sie Paulus die Hand. Und dieser Handschlag galt auch für das, was dann festgelegt wurde. Und als Zeichen dafür. Während sie weiterhin unter den Beschnittenen arbeiten wollten, sollte unser Arbeitsgebiet die nicht beschnittene Welt sein. Das Einzige, worum sie uns baten, war, dass wir die Armen in der Gemeinde von Jerusalem nicht vergessen. Und ich habe alles getan, um dieser Bitte nachzukommen. Dieser Bericht des Paulus sollte den Galatern helfen, ja auf den richtigen Weg des Evangeliums zu bleiben und nicht auf den Abweg von Gesetzen zu gehen. Alle Religionen der Welt bestehen aus irgendwelchen Gesetzen. Auch das Judentum hatte erst Gesetze. Aber kein Gesetz führt bis zum Himmel. Nur Jesus führt in den Himmel. Jesus anzunehmen, Kind Gottes zu werden, das ist das Evangelium. Und die Tür dazu ist für jeden Einzelnen offen. Lasst uns noch einmal so den Einzelheiten dieses Berichtes des Paulus nachgehen. Es handelt sich bei diesem Treffen in Jerusalem um das sogenannte Apostelkonzil. Das war eine Veranstaltung, wenn auch nur von vielleicht 20 Leuten oder noch weniger, die für die Geschichte der Gemeinde Jesu weltweit von riesiger Bedeutung war. Bis dahin war nämlich ein großer Teil derer, die gläubig waren, der Überzeugung, die Christen sind nur ein Anhängsel ans Judentum, so eine jüdische Sekte. Aber jetzt wurde deutlich, nein, die Christen sind die, die das Evangelium bekommen haben. Wenn die Juden noch blind sind für das Evangelium, hat sich hier ein neues Gottesvolk gebildet. Durch ein Geschenk Gottes sind sie zusammengekommen und jetzt sind sie auf dem Weg zum Himmel. Ohne die Gesetze, die sonst so üblich waren. Die alten Apostel, die als judenchristliche Leute galten, und Paulus, der die Heidenchristen in die Gemeinde führte, waren einer Meinung. Dieses Treffen nennt man auch das sogenannte Apostelkonzil. Hier wurde geklärt, wir Christen sind keine jüdische Sekte, kein Anhängsel ans Judentum. Wir Christen, wir haben das Evangelium von Gott und wir gehören zu Gott. Es ging um verschiedene Klärungen, die damals geschehen sind. Es ging um die Klärung der Frage nach der Beschneidung. Hätten die Heidenchristen sich beschneiden lassen müssen, hätte es mit Sicherheit unter Leuten aus den Heiden, die sich für Gott interessierten, einige Abwehrreaktionen gegeben. Was soll so ein archaisches Ritual? Für was soll das gut sein? Es ist ja auch für nichts gut bei den Heidenchristen. Das Evangelium wäre gehindert worden. Aber hier wurde beschlossen, durch Petrus, Jakobus, Johannes, alle Apostel und durch Paulus und durch Barnabas und durch Titus, es geht ohne diese alten Gesetze. Das ist bis heute wichtig. Immer wieder treten Leute unter den Christen auf, die sagen, wir müssen den Sabbat halten. Nur wenn wir den Sabbat halten, das ist der einzig richtige und gesegnete Tag von Gott. Und wer einen Sonntag als Ruhetag hält, der ist ein Götzendiener und betet die Sonne an. Und was für Zirkus erzählen so einige überspannte Christen? Dürft wissen, glaubt solchen Leuten nicht. Es ist damals in Jerusalem unter den Aposteln deutlich geworden, keine Gesetze, sondern allein das Evangelium bringen den Himmel. Es ging um die Klärung der Frage nach der Rechtfertigung allein aus dem Glauben. Rechtfertigung, das bedeutet, wie kann ich mal vor Gott bestehen? Wie bin ich gerechtfertigt vor ihm? Und dann wurde klar, allein aus Gnade. Es ging aber um noch etwas. Paulus sagte, er wollte dorthin, um mit ihnen zu reden. Es ging um die Einheit der Gemeinde. Es wäre schlimm gewesen, wenn es da die große Jerusalemer Gemeinde gegeben hätte und dann eine Abspaltung von früheren Heiden durch eine Art Guru mit namens Paulus, der diese Truppe geführt hätte. Das wollte Paulus verhindern. Paulus wusste, die Gläubigen, sie sind wie ein geistlicher Leib. Und jeder einzelne Gläubige, auch in seiner Eigenart, ist wie ein Glied an diesem Leib. Und hier darf es keine Spaltung geben. Dieses Treffen in Jerusalem klärte, was es mit der Beschneidung unter Christen. Sie ist nicht notwendig. Sie klärte, wie kann ich vor Gott gerecht dastehen, wenn ich irgendwelche Rituale mache, Gesetze halte oder wenn ich mich allein auf die Gnade stütze. Und es wurde klar, allein aufs Evangelium, allein auf die Gnade. Es wurde klar, die Gemeinde ist keine jüdische Sekte und die Gemeinde spaltet sich auch nicht in einen jüdischen Teil und in einen heidnischen Teil, sondern sie sind ein Leib, der zusammensteht und dort, wo man unterschiedliche Meinungen hat, spricht man und der Heilige Geist wird deutlich machen, was richtig ist. Die Vorbereitung dieses Treffens von Jerusalem war deswegen auch durch eine Vision angekündigt. Paulus hat es geoffenbart bekommen, nach Jerusalem mit dieser Fahre gehen zu müssen. Wir wissen nicht ganz genau, wie das war. Manche meinen, ein Prophet ist aufgetreten. Es gab damals Propheten, der Paulus deutlich gemacht hat, du musst dorthin gehen. Es kann aber auch so sein, dass Paulus irgendwie die Stimme Gottes im Herzen oder anders wahrgenommen hat und dann gehen musste. Wir sahen schon in der letzten Bibelstunde, Paulus hat oft Offenbarungen gehabt, zum Beispiel über das Abendmahl und über Ähnliches. Wir wissen nicht, wie es Gott getan hat, aber Gott hat es geführt, dass man über diese wichtigen Fragen zusammenkam. Lasst uns jetzt noch ein Stück an dem Text entlang gehen. Ich halte mich jetzt an die Art der Übersetzung von Luther, die aber von der anderen gar nicht viel abweicht. Danach, über 14 Jahre, zog ich abermals hinauf gen Jerusalem mit Barnabas und nahm Titus auch mit. Da wird einer schon mitgenommen, der eine Frucht dieser Missionsarbeit unter den Heiden ist. Die Leute sollten in Jerusalem sehen, Heiden kommen zum Glauben. Der Vater von Titus war ein Heide. Aber der junge Mann sehnte sich nach mehr, hat durch den Dienst des Paulus Jesus getroffen und so gehörte er zu den ersten Christen. Und er war dann nicht nur mitgelaufen, er ist schnell im Glauben gewachsen und wurde bald ein Mitarbeiter des Apostels Paulus. Die Jerusalemer Gemeinde war so eine Art Muttergemeinde, deswegen zog man hin. Und das sollte auch der Titus einmal sehen. Da sind die, die aus dem Judentum gekommen sind, die Gott immer schon lieb gehabt haben. Wir wollen Gemeinschaft mit ihnen haben und Titus lernte sie kennen. 14 Jahre war es her, dass Paulus sich bekehrt hat. Und nun hat ihn Gott schon zu so einem wichtigen Dienst eingeladen. Nun, wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass es durchaus in Jerusalem auch mit den anderen Aposteln strittige Fragen gab. Es gab eine lange Diskussion. Das war Paulus klar, dass das kommen wird. Und es war auch den anderen Aposteln klar. Es hatten einige Gerüchte verbreitet. Paulus sagte über die Freiheit, die uns der Glaube gegeben hat. Und jetzt musste Paulus sich rechtfertigen für seine Art der Verkündigung. Apostelgeschichte 15, Vers 7, da wird etwas angedeutet von der Spannung, die in der Luft lag, aber auch von dem guten Ergebnis, das dann rauskam. Apostelgeschichte 15, Vers 7, da man sich aber lange gestritten hatte. Wer hatte gestritten? Paulus, Johannes, Jakobus, all die damaligen Jünger in Jerusalem. auch solche Leute sind nicht automatisch immer einer Meinung. Und manchmal geht es auch hart zu. Aber das gehört eben dazu, solange wie wir Menschen sind. Sie haben bewusst die Masse der Gemeinde nicht dazu genommen, damit nicht schwache Christen Anstoß daran nehmen, dass sich die führenden Leute streiten. Das ist eine seelsorgerliche Frage gewesen und die hat man dann auch behandelt. Aber man war offen für das, was Gott wollte. Am Ende dieser langen Auseinandersetzung war es dann Petrus, der deutlich machte, wie der Weg richtig ist. Und Jakobus, der als ein ganz besonders strenger Judenchrist galt, der all die Gebote und Rituale der Juden weiter einhielt, er war ein leiblicher Bruder Jesu. Dieser Jakobus hat dem auch aus ganzem Herzen zugestimmt. Apostelgeschichte 15, Vers 7, da man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor dieser Zeit unter uns erwählt hat, dass auch durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Er rief in Erinnerung, dass durch ihn die ersten Heiden dazukamen und sie kriegten den Heiligen Geist, ohne beschnitten zu sein. Das heißt Cornelius und sein ganzes Haus. Das überzeugte schon stark. Und dann kam Jakobus, der deutlich machte: Wir haben alle die Gesetze nie richtig halten können. Und das werden wir jetzt den Heiden nicht auflegen. Aber jetzt fragte man sich, wie kann das gehen? Auf der einen Seite ehemalige Juden, die immer noch in den alten Gedanken des Judentums so verhaftet sind, und bei denen das wie eine zweite Haut ist, die so eine Art Glaubensgrundlage mitbildet. Und dann die Heidenchristen, die davon gar nichts wissen. Und Apostelgeschichte 15 wird dann berichtet von Vers 28 und 29, dass man sich auf ein Schreiben geeinigt hat, das in alle Gemeinden gehen sollte. Da heißt es: Denn es gefällt dem Heiligen Geist, also Gott, und uns, euch, den Heidenchristen, keine Beschwerdung mehr aufzulegen, als nur die nötigsten Stücke. Hier wird gesagt, ihr kriegt von uns nichts aufgelegt. Der Heilige Geist will das nicht. Wenn ihr das Evangelium habt, da habt ihr alles. Aber es gibt so ein paar Stücke, die die Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde zu sehr zerreißen könnten. Und an die müsst ihr euch halten. Und da geht es als erstes um die Frage, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer. Also, dass ihr nicht zu diesen schrecklichen Festen geht, die die Heiden für ihre Götzen machen. Und dort bei diesen Saufgelagen und Fressgelagen mit dabei seid. Haltet euch von diesen heidnischen Festen weg. Heute gibt es diese Feste in dieser Form nicht. Aber Heidentum gibt es natürlich auch. Und manches ist sogar aus dieser alten Zeit übernommen. Der Karneval zum Beispiel hat seine Ursprünge in den sogenannten Schäferspielen der Römer. Feste voller Hurerei, voller Sauferei, voller Fresserei. Die Heidenchristen sollten sich von dem Dingen fernhalten. Und liebe Geschwister, wir werden nicht selig durch ein abgesondertes Leben. Aber dort, wo übel gehandelt wird, dort sollten wir uns fernhalten. Und dann steht vom Blut. Blut, das war so das Schrecklichste, was die Menschen sich vorstellen könnten als Speise. Esst kein Blut. Ihr würdet den Juden das Herz schwer machen, wenn sie das sehen würden. Das sind die nötigsten Stücke, dass man gut zusammenbleiben kann. Und esst kein Aas vom Erstickten. Nichts, was in die Schlange gegangen ist. Macht keine Tierquälerei. Das war durchaus in manchen Kulturen so üblich. Und dann wird noch was nachgehakt. Und von der Hurerei. Hurerei ist jeder sexuelle Umgang außerhalb der Ehe, vor der Ehe, neben der Ehe oder mit Menschen, die gar nicht in der Ehe passen. Auch Homosexualität muss hier zugezählt werden. Das sind Dinge, die nicht zu Christen passen. Paulus hat den Irrlehrern widerstanden, die so eine Gesetzessache reinbrachten. Und da sagt die anderen auch: Ich zog aber darauf hin, nach Jerusalem durch Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium mit den anderen Aposteln, das ich predigte, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, auf das ich nicht vergeblich lief oder gelaufen wäre. Und dann zeigte er ein Zeichen dafür, dass das akzeptiert wurde. Er sagte, ich habe doch den Titus mitgehabt. Und sie haben jetzt keinen Druck auf Titus ausgeübt, sich beschneiden zu lassen. Das wäre ja sonst so gewesen. Bei den Galatern kamen welche, die sagten, ihr Heiden müsst euch beschneiden lassen. Nicht einmal Petrus und die anderen haben Druck auf Titus ausgeübt. Nein, er war ihr Bruder und das hat ihnen gereicht, dafür waren sie dankbar. Paulus ist nicht ein Millimeter von diesem Weg abgehört. Wer jetzt die Bibel kennt, weiß, dass doch aber Paulus den Timotheus beschnitten hat, der auch aus griechischen, aus heidnischen Wurzeln kam. Das hat er gemacht, damit das Evangelium ungehindert gepredigt werden konnte. Hier geht es nicht um einen Weg des Heils, wie diese Irrlehrer reinbrachten. Lass mich mal auf unsere Zeit anwenden. Es sind uns Gesetze aufgedrückt worden durch die Regierung mit Corona, dass die wirklich an den Rand der Erträglichkeit gehen. Ich frage mich manchmal, haben wir wirklich noch Glaubensfreiheit, wenn der Staat bestimmt, ob wir singen dürfen und wie wir singen können? Aber auf der anderen Seite ist es doch so, viele Menschen sind so verwirrt, dass sie nur noch Angst haben um ihr Leben. Und wenn die jetzt mitkriegen, die singen in der Gemeinde, stecken sich an, verbreiten überall ihre Pest, so nach diesem Muster, dann würden wir, wenn wir diese Freiheit so stark ausnutzen, in Augen von vielen als schlechte Menschen dastehen, lieblose Menschen. Und wir würden dem Evangelium im Wege stehen. Deswegen lasst uns manchmal lieber eine gewisse Last mehr tragen, auch in dem Wissen, es wäre eigentlich nicht nötig. Titus war der geistliche Sohn von Paulus. Er stand ihm besonders nah. Im Titusbrief, das ist ein Brief, den Paulus an den Titus später geschrieben hat, da heißt es, dem Titus, meinen rechtschaffenen Sohn. Paulus war ja eigentlich ursprünglich mal ein strenger Jude. Aber durch den Glauben ist dieser Heidenjunge, dieser Unbeschnittene, der rechtschaffene Sohn dieses ehemaligen Pharisäers geworden. Das Evangelium reißt die Grenzen zwischen Menschen nieder. Sieht es bei dir auch so aus? Der Apostel Paulus macht deutlich, Gesetzlichkeit bringt nicht zu Gott. Gesetzlichkeit, der darf man auch nicht nachgeben, sie zerstört alles. Aber man hat mit auch anders geprägten Christen Einigkeit gehalten. Um diese Einigkeit geht es. Falsche Brüder, die wollen Macht und Einfluss. Das waren diese Irrlehrer, die ihre Sache reinbrachten. Paulus sagt, sie sind dabei, uns wieder zu versklaven. Wenn ihr das annehmt, werdet ihr Sklaven. Später geht Paulus auf diese Frage nochmal ein, indem er zeigt, wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind wie die Kinder der Sarah, die Kinder einer Freien. Aber die, die den anderen Weg gehen, die sind wie die Kinder einer Sklavin. Macht euch nicht selbst zu Sklaven. Es geht nicht darum, beschnitten oder unbeschnitten zu sein. Es geht darum, zu Jesus zu gehören. Nachdem man gestritten hatte, sich einig geworden ist, dann auch dieses gemeinsame Blatt da in Jerusalem an alle Gemeinden aufgesetzt hat, hat man die Bruderschaft untereinander besiegelt, indem man sich gegenseitig die Hand gab. Man gab sich die Hand auf das, was man vereinbart hat, und Paulus konnte sagen, weder Petrus noch Jakobus sind hier anderer Meinung. Sie, die als Säulen der Gemeinde gelten, auch sie standen und stehen auf dem Standpunkt, allein die Gnade genügt und ihr, die ihr die Gnade angenommen habt, ihr seid auf dem Weg zur Seligkeit. Aber dann hakt er noch was nach. Eine Bitte haben sie uns aber mitgegeben. dass wir doch an die Armen von Jerusalem denken sollen. Die anderen Apostel hatten diese Armen immer vor Augen. Und jetzt zeigten sie, ein Zeichen echten Glaubenslebens ist Liebe auch zu den Armen. Und Paulus sagt, da habe ich mich immer besonders eingebracht, dass die anderen heidenchristlichen Gemeinden wussten, es gibt auch Christen, die andere Prägung haben wie wir, aber wir sollen ihm brüderlich zur Seite stehen. Liebe Schwester, lieber Bruder, die Gemeinschaft unter uns Christen ist was ganz Wichtiges. Lass dich nicht von Leuten verleiten, die dir einreden, das und das muss auch noch sein oder diese oder jene Form des Gottesdienstes müsste auch noch sein, nur dann bist du vollkommen. Wir sind geistlich vollkommen durch Christus und alles andere sind Irrlehrer. Die Irrlehrer sind wie Giftmischer. Wir haben das wunderbare Evangelium. Und sie streuen dort Gift rein. Halte dich an Jesus, an sein Wort. Wenn du sein Wort hältst, dann kommst du ans Ziel. Paulus hat dafür so gekämpft. Es war ihm sicherlich oft schwer. Aber Gott hat seinen Dienst bestätigt. Vielleicht bist du aber auch selber ein bisschen durcheinander. Da kommen einige und sagen, warum hältst du denn immer noch nicht die Sedanfeier, das Passafest und so weiter. Warum bist du immer noch auf diesem römischen Weg? Ich weiß, dass in unserer Gegend manche mit solchen Irrlehren rumlaufen. Lass dir sowas nicht einreden. Oder vielleicht kommt jemand, der sagt, ja, deine Sünden, die müssen auch ein bisschen abgearbeitet werden. Du könntest für die Gemeinde etwas spenden, eine höhere Summe. Du hast doch Geld. Natürlich dürfen wir spenden. Aber nicht, um uns das Heil zu kaufen. Dann kommen wir auf dem Weg des Gesetzes. Nicht unsere Tradition, nicht unsere Kultur, sondern Jesus ist der Weg zum Himmel. Lasst uns gemeinsam beten. Ja, Herr Jesus, um dich geht's im Evangelium. Wir haben immer wieder von dir gehört und dass du für uns gestorben bist. Das hat uns die Tür zum Himmel geöffnet. Dein Wort zeigt, wir brauchen nichts dazu zu tun. Ja, es zeigt noch mehr, es wäre Beleidigung von dir, wenn wir meinten, wir könnten zu dem Heil, was du uns schenkst, noch was nacharbeiten. Hilf, dass wir nicht so hochmütig werden, sondern uns fest an dich halten. Herr, wir möchten im Glauben wachsen. Wir möchten weiterkommen. Wir wollen streben nach dem Leben, wo wir selig sind. Aber hilf, dass wir es nicht auf eigene Werke und auf eigenes Menschliches bauen, sondern nur auf dich. Bewahre uns diesen Blick auf dich und hilf, dass wenn uns etwas Falsches angeboten wird, wir nicht diesen falschen Weg folgen. Alles, was uns immer noch bewegt, wir wollen es jetzt deinen Vater bringen, mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen.